Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen. LNG-Gas aus Katar, das wird es nun sicher für Deutschland geben. Es geht um ein Lieferabkommen über insgesamt 15 Jahre. Und dahinter steckt die Hoffnung, dass Deutschland damit unabhängiger bei seiner Energieversorgung wird. Aber das Flüssigerdgas aus Katar kommt erst ab 2026 und wird wohl eher einen kleinen Prozentsatz des tatsächlichen Bedarfs abdecken. Nicht nur ausreichend Gas und damit Energie, Deutschland braucht auch dringend mehr Fachkräfte. Und damit diese einfach und schnell zu uns kommen, will die Ampelkoalition die Bedingungen für sie lockern. Das sorgt politisch schon mal für viel Gesprächsstoff. Und klappt es nun mit dem Nachfolgemodell für das deutschlandweite 9-Euro-Ticket, das im Sommer so viele genutzt haben? Ein 49-Euro-Ticket will Bundesverkehrsminister Wissing einführen, doch da gibt es noch so einige Hürden. Und im Hintergrund nach unserer Sendung geht es um das Thema Mikrochips, die in Magdeburg im großen Stil produziert werden sollen. Doch auch hier gibt es noch viele offene Fragen bei der konkreten Umsetzung, zu hören ab 18.40 Uhr. Die deutsche Industrie steht unter Druck und es besteht die reale Gefahr, dass Unternehmen abwandern. So sagt es zumindest heute Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, auf einer Industriekonferenz in Berlin. Bis 2045 klimaneutral zu produzieren, das sei schon eine gewaltige Herausforderung. Aber dazu kommen aktuell die enorm gestiegenen Produktionskosten, vor allem weil die Energiepreise so in die Höhe gegangen sind. Bundeswirtschaftsminister Habeck will die Industrie im Kampf gegen hohe Energiepreise unterstützen. Und sehr gelegen kam ihm dabei sicherlich, dass Katar nun sicher LNG-Gas an Deutschland liefern möchte. Die Bundesregierung versucht schließlich seit Monaten, die russischen Gaslieferungen zu ersetzen. Experten bewerten den LNG-Liefervertrag mit Katar eher als kleinen Baustein. Jörg Münchenberg.
Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen hat den neuen Gasdeal mit Katar ausdrücklich begrüßt und durchblicken lassen, dass dies letztlich jetzt auch ein Erfolg seiner Reise auf die arabische Halbinsel im Frühjahr sei. Wiederholt hatte sich der Vizekanzler seither Kritik anhören müssen. Sein Besuch in Katar inklusive Verbeugung vor dem Emir habe letztlich nichts gebracht. Heute Morgen hatte dann überraschend der Energieriese Qatar Energy mit dem US-Unternehmen ConocoPhillips jährliche Gaslieferungen von 2 Millionen Tonnen Flüssiggas ab 2026 nach Brunsbüttel bekannt gegeben, wo derzeit ein Flüssiggasterminal gebaut wird. Der Liefervertrag soll eine Laufzeit von 15 Jahren umfassen.
Also 15 Jahre ist super, scheinen ja offensichtlich gute Bedingungen zu sein. Ich hätte auch gar nichts gegen 20 oder längere Verträge. Die Unternehmen müssen nur wissen, dass dann die abnehmende Seite in Deutschland irgendwann geringer wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen. Das ist ja bekannt, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein will. Heißt also, die Unternehmen müssten, wenn sie solche Verträge haben, die Mengen, die sie einkaufen, woanders hinliefern. Andere Länder werden später sein als Deutschland. Und das dürfen sie auch.
Stellte der Wirtschaftsminister heute klar. Vor allem der Streit um die Lieferfristen hatte die Gespräche belastet. Wegen der hohen Investitionskosten hatte Katar auf lange Lieferfristen gedrängt, während sich Deutschland wiederum wegen des anstehenden Umbaus in eine CO2-neutrale Wirtschaft nicht zu langen Abnahmegarantien verpflichten wollte. Klar ist aber auch, die jetzt vereinbarte Menge deckt den jährlichen deutschen Gasbedarf gerade einmal zu 3% ab. Der Branchenverband Zukunft Gas wiederum rechnete vor, dass durch den russischen Lieferstopp knapp 500 Terawattstunden ersetzt werden müssten. Der Deal mit Katar umfasst aber nur 30 Terawattstunden. Mit anderen Worten, Deutschland bleibt weiterhin von Gasexporten, nicht zuletzt auch aus den USA, enorm abhängig. Über die Details der Verträge und die vereinbarten Preise wollte sich Habeck heute nicht äußern.
Wir haben mit Uniper und mit RWE Verträge, die die Lieferungen für Brunsbüttel für die ersten Monate, Jahre sicherstellen. Und sie kaufen auf dem Weltmarkt ein. Es ist schlau von den Unternehmen, die günstigsten Angebote für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Weltmarkt einzukaufen. Das schließt Katar mit ein, ist aber auch nicht der einzige Anbieter auf dem Weltmarkt.
Dennoch gab es auch Kritik. Der Gasdeal helfe nicht in der gegenwärtigen Krise, schaffe aber langfristige Abhängigkeiten, kritisierte etwa die deutsche Umwelthilfe. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch warf der Regierung bezüglich Katar und der vielfach kritisierten Menschenrechtslage dort Doppelmoral vor. Außerdem komme das Geschäft zu spät.
Das handelt sich aus meiner Sicht vielmehr um eine PR-Maßnahme, denn es hilft weder für diesen noch für den nächsten Winter.
Aus Katar hieß es wiederum, man sei auch mit deutschen Unternehmen über weitere Gaslieferungen im Gespräch.
Aus unserem Hauptstadtstudio ein Beitrag von Jörg Münchenberg. In Deutschland fehlen Fachkräfte in der Industrie und bei Großunternehmen, genauso wie bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. 400.000 neue Fachkräfte pro Jahr bräuchten wir, so sieht es Andrea Nahles, Chefin der Bundesarbeitsagentur. Und deshalb will die Ampel morgen ein neues System vorstellen, dank dem Fachkräfte einfacher und schneller nach Deutschland kommen können. Dazu wird bereits kontrovers diskutiert, denn schon gestern stießen Pläne, auch die Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft zu erleichtern, auf viel Gegenwind aus den Reihen der Union und der FDP. Panayotis Gavrilis fasst die aktuelle Debatte zusammen.
Der Sprecher für Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion Lars Castellucci kritisiert den eigenen Koalitionspartner FDP. Castellucci meint wohl Aussagen wie die des Bundesjustizministers Marco Buschmann, der twitterte, bei der Einwanderung gelte, dass alle helfenden Hände im Arbeitsmarkt willkommen seien, aber niemand, der nur die Hand im Sozialsystem aufhalten möchte.
Anscheinend wird da geschaut, ob man nicht ein bisschen punkten kann, wenn man ein bisschen rechts den Blinker setzt. Das ist noch nie gelungen, sondern immer denen zum Vorteil geworden, die wirklich weit rechts stehen. Deswegen raufen wir uns zusammen, klären die Dinge intern und hören diese öffentlichen Debatten auf.
So Castellucci gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Ihm dürfte auch die folgende Äußerung des FDP-Fraktionschefs Christian Dürr heute Morgen im Deutschlandfunk weniger gefallen haben.
Dazu gehört, dass wir die Migration in den Arbeitsmarkt lenken und eben nicht in die sozialen Sicherungssysteme.
Aus Sicht der FDP ist die Einbürgerungsreform der Bundesinnenministerin richtig. Sie steht auch im Koalitionsvertrag. In der Sache sei man sich ja einig, so Dürr. Nur mit dem Zeitpunkt hadert er und argumentiert, es muss erst dafür gesorgt werden, dass mehr Fachkräfte schneller und einfacher ins Land kommen. Und danach kommt das Thema Einbürgerung.
Ein Einwanderungsgesetzbuch aus einem Guss à la Kanada, Neuseeland, Australien, wie wir es gerade besprochen haben, das sollten wir machen, damit dann die Möglichkeit besteht, dass diese Menschen auch Deutsche werden können. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass das eine logische Reihenfolge ist. Da geht es auch nicht um Aufhalten oder Ähnliches, sondern dass wir insgesamt vorankommen. Und ich sage es auch deshalb, weil es im Interesse unseres Landes ist.
Laut der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, braucht Deutschland jedes Jahr 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Es gäbe wegen des demografischen Wandels kein Szenario, wo wir ohne größere Einwanderung auskämen, so Nahles in der Süddeutschen Zeitung. Um mehr Fachkräfte aus Drittstaaten ins Land zu holen, will das Kabinett morgen grundsätzliche Maßnahmen beschließen. Laut einem Eckpunktepapier, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt, geht es darum, bürokratische Hürden abzubauen und Berufsabschlüsse einfacher anzuerkennen. Ein Punktesystem soll eingeführt werden, ähnlich wie in Kanada. Personen mit einem guten Potenzial, wie es heißt, sollen eine sogenannte Chancenkarte bekommen können, auch wenn sie noch keinen Arbeitsvertrag vorweisen können. Auch eine zweiwöchige Probebeschäftigung soll möglich sein. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verteidigt die Pläne der Bundesregierung.
Mit welcher Inbrunst teilweise, und ich meine das nicht die FDP gar nicht, sondern eher die Opposition, der Wirtschaftsstandort Deutschland als zukünftiger Arbeitsraum unattraktiv dargestellt wird, weil man sagt, eigentlich wollen wir euch hier nicht haben, das ist ja die sublime Botschaft. Das ist abenteuerlich.
Die Union stört sich beim geplanten Punktesystem vor allem an der Idee, dass Menschen auch ohne Arbeitsvertrag einreisen und arbeiten dürfen. Das soll dann möglich sein, wenn sie zum Beispiel besondere Sprachkenntnisse vorweisen und bereits viel Berufserfahrung gesammelt haben. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Wir raten dringend dazu, diese Debatte auch sachlich zu führen. Ja, wir sind für Fachkräftezuwanderung, aber dazu braucht es auch eben Qualifikation.
Auch beim zweiten großen Thema der geplanten Einbürgerungsreform gibt es Kritik. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, sieht keinen Handlungsbedarf. Man habe ein liberales Staatsbürgerschaftsrecht. Die Union ist gegen das Prinzip der Mehrstaatlichkeit und lehnt ab, dass Einbürgerungen in der Regel künftig nach 5 statt 8 Jahren möglich sein können.
Informationen von Panayotis Gavrilis. Und damit blicken wir auf das Ausland. In der Ukraine konzentrieren sich die Kämpfe aktuell auf die Region Donetsk im Osten des Landes. Dabei greift Russland weiterhin systematisch Strom- und Wasserwerke an. Außenministerin Annalena Baerbock warf Russland deswegen erneut vor, die Winterkälte als Kriegswaffe einzusetzen. In Bukarest in Rumänien berieten heute die Außenminister der NATO-Staaten, wie sie die Ukraine unterstützen können. Klaus Remme ordnet das für uns ein und ist uns zugestaltet. Herr Remme, erst einmal ging es ja um eine konkrete Winterhilfe. Wie soll die genau aussehen?
Ja, das sind Unterstützungsmaßnahmen angesichts der jetzt drastisch sinkenden Temperaturen, die die Mitgliedsländer jeweils separat für die Ukraine packen, sozusagen, um im Bild zu bleiben. Da geht es um Winterausrüstung, da geht es um Transformatoren, um Generatoren, all das, was auch auf der zivilen Seite, sage ich einmal, auch durch die Europäische Union inzwischen versucht wird, auf die Beine zu stellen. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sagte eben in der Pressekonferenz, und er nahm dieses Wort auf, das gerade eben schon fiel, Putin versuche, den Winter zur Waffe zu machen, und er gebe den Ukrainern die Wahl zu erfrieren oder zu flüchten. Und Bundesaußenminister Annalena Baerbock war es, die dieses Thema heute so formulierte, nämlich auch mit Verweis auf den Versammlungsort auf Bukarest.
250 Kilometer von hier beginnt der russische Terror, beginnt das Leiden. Wir sehen bereits Schnee in den unterschiedlichen Regionen hier vor Ort. Und können uns nur im Entferntesten vorstellen, was 250 Kilometer von hier die Menschen jetzt für die nächsten Tage und Wochen planen.
Wir brauchen Geld, sagte Annalena Baerbock, wir brauchen Material und wir brauchen möglicherweise auch unkonventionelle, kreative Lösungen. So gab sie ein Beispiel. Auf der Suche nach großen Generatoren wird daran gearbeitet, diese Generatoren aus Eisenbahnloks auszubauen, auf LKWs zu packen oder aber per Zug in die Ukraine zu transportieren.
Also da wird einiges getan, um vor allem auch die Energieversorgung in der Ukraine aufrecht zu erhalten. Die Ukraine soll aber auch mehr Flugabwehrsysteme erhalten. Wie ist da der Stand?
In der Tat, das ist die militärische Ebene dieser Tagung heute und morgen. Der Außenminister der Ukraine, Kuleba, war persönlich in Bukarest vor Ort und er erinnerte an seinen Besuch vor wenigen Monaten, als er das erste Mal im Kreise der Amtskollegen war. Damals hatte er drei Worte, sagte er, und sie lauteten Waffen, Waffen, Waffen. Heute kam er mit drei anderen.
The last time I was invited to the NATO ministerial, I came with three words, which were weapons, weapons and weapons. Today, I have three other words, which are faster, faster and faster.
Also schneller, schneller, schneller. Das Tempo der Lieferungen müsse zunehmen, damit die Ukraine sich verteidigen kann gegen diesen Raketenhagel, mit dem man auch in Zukunft fest rechnet, so Kuleba. Es gibt Töne innerhalb der westlichen Allianz, die fordern selbst die Lieferung offensiver Waffen, die massive Lieferung von Panzern, so wie sie von Litauen vorgebracht wird, aber auch, wie Sie sagten, Flugabwehrsysteme wie das Patriot-System, das auch im Bestand der Bundeswehr ist, kam zur Sprache.
Die Ukraine wünscht sich ja auch ein beschleunigtes Verfahren, um in die NATO aufgenommen zu werden. Dieser Wunsch ist natürlich nicht neu. Dazu gab es aber jetzt eher wieder weniger konkrete Aussagen, oder?
Nein, er ist nicht neu und er geht vor allem zurück auf den Gipfel in Bukarest im Jahr 2008. Das ist einige Zeit her. Nach wie vor hat die Ukraine und auch Georgien, beide Staaten, eine Beitrittsperspektive für die Nordatlantische Allianz. Das wurde heute wieder betont. Aber Jens Stoltenberg sagte, mitten im Krieg müssen wir den Akzent jetzt auf die aktuelle Verteidigung und die Mission Kriegsgewinn legen. Die Türen bleiben auf, das bekräftigte er. Und er verwies auf Beispiele in jüngster Vergangenheit, etwa auf den Beitritt von Nordmazedonien und Montenegro und den bevorstehenden von Schweden und Finnland.
Ja, also ein beschleunigtes Verfahren in dem Sinne, darüber hat man noch nicht wirklich gesprochen. Sie sagten es gerade, die Norderweiterung der NATO, die wurde auch angesprochen. Schweden und Finnland soll dazukommen. Da blockierte ja noch die Türkei vor allem.
Ja, das ist ein fester Bestandteil dieser Treffen. Schweden und Finnland nehmen hier als zukünftige Mitglieder bereits teil, wenn auch ohne Stimmrecht. Zwei Stimmen von 30 stehen noch aus. Sie haben völlig recht, nämlich Ungarn und die Türkei. Der Druck wird stärker. Gestern sagte Jens Stoltenberg, je schneller, desto besser. Aber wir wissen natürlich um die innenpolitischen Spielereien, Machtspielchen in der Türkei, die da vor den Wahlen eine Rolle spielen. Aus Ungarn kommen eher positive Signale. Also hier hat man aber das Heft des Handels bei den Außenministern in Bukarest nicht in der Hand. Da muss man auf die nationalen Parlamente in Ankara und in Budapest warten.
Also da bleibt noch einiges zu besprechen. Danke, Klaus Remme, für diese Information. Ja, und nahezu seitdem der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobt, hören wir immer wieder über russische Kriegsverbrechen. Es geht um Folter, Vergewaltigung oder den eigentlich verbotenen Einsatz von Streubomben. Das alles muss dokumentiert, aufgearbeitet und natürlich die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden. Genau das ist aber mitten in einem Kriegsgebiet ziemlich Schwer. Die Justizminister der G7-Staaten berieten gestern und heute darüber, wie sie koordiniert gegen russische Kriegsverbrechen vorgehen können. Gudula Geuter.
Es seien nicht nur wirtschaftliche Interessen, die die G7 verbinden. Das festzustellen war dem Gastgeber des Justizministertreffens, dem deutschen Ressortchef Marco Buschmann, ein Anliegen. Man teile gemeinsame Werte und man sei sich bei den Gesprächen in Berlin einig gewesen, dass in der Ukraine abscheulichste Kriegsverbrechen stattfänden.
Die Weltgemeinschaft verurteilt auf das Schärfste diesen Krieg und wie er geführt wird.
Von dem Treffen solle ein klares Signal ausgehen, wünscht sich der deutsche Gastgeber.
Kriegsverbrecher sollen und dürfen und können sich nirgendwo sicher fühlen, wo wir sie ergreifen können. Wir werden ihnen den Prozess machen unter strikter Beachtung des Fair-Trial-Grundsatzes. Kein Kriegsverbrechen darf ungesühnt bleiben.
Die G7, das sind neben Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Der Ressortchef der Ukraine war in Berlin dabei, ebenso wie Generalbundes- oder Staatsanwälte. Und auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, betonte: Wir sehen derzeit ganz akut, dass Gerechtigkeit das Gebot der Stunde ist. Verantwortlichkeit, Gerechtigkeit, Transparenz, das brauchen Opfer auf der ganzen Welt, auch in der Ukraine, damit sichergestellt ist, dass sich Menschen im Einklang mit diesen grundlegenden Menschheitsprinzipien verhalten, wie sie sich im römischen Statut widerspiegeln. Gemeint ist das Statut des Internationalen Strafgerichtshofes. Der EU-Justizkommissar Didier Reinders wies darauf hin, dass die Ukraine selbst dem noch nicht beigetreten ist, mit Folgen für die Strafverfolgung gegen Ukrainer. Ich möchte darauf bestehen, dass es sehr wichtig ist, dass die Ukraine das römische Statut ratifiziert, um am Internationalen Strafgerichtshof teilzuhaben. Derzeit arbeiten Ermittler aus unterschiedlichen Staaten und Fachleute des Internationalen Strafgerichtshofs ICC daran, Beweismittel in der Ukraine zu sichern, allen voran die Ukraine selbst. Fast 50.000 Fälle von Kriegsverbrechen hätten allein ihre Behörden dokumentiert, so Buschmann. Etwa 600 Personen seien verdächtig.
Das bedeutet, es gibt Hunderttausende von Beweismitteln, die erhoben werden müssen. Wir tun das als G7-Staaten und als Internationaler Strafgerichtshof überall auf der Welt.
Diese Beweismittel zuerst einmal rechtsstaatlich einwandfrei zu erheben und dann besser auszutauschen, dafür haben die Minister Verabredungen getroffen. Doppelarbeit soll vermieden werden und Opferzeugen sollen besonders in den Blick genommen werden.
Die Menschen, denen das widerfährt, sind häufig zutiefst traumatisiert. Und deshalb schulden wir ihnen eines, dass wir sie um ihre Mithilfe bitten, aber dass diese Mithilfe so wenig belastend wie möglich sein soll.
Ungeklärt sind verschiedene zentrale Fragen. Der Internationale Strafgerichtshof kann Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord ahnden, nicht aber den Angriffskrieg. Der Generalstaatsanwalt der Ukraine, Andriy Kostin, bekräftigte heute seine Forderung nach einem Sondertribunal. Deutschland setzt eher auf den Den Haager Gerichtshof. Im Fluss ist auch die Durchsetzung der Sanktionen. EU-Justizkommissar Reinders wünscht sich hier von einigen europäischen Staaten mehr Engagement, während Marco Buschmann und sein französischer Kollege Éric Dupond-Moretti sich in einem Text auf Legal Tribune Online dafür aussprechen, bei Verstößen gegen Europarecht auch hier die europäische Staatsanwaltschaft einzuschalten.
Ja, und damit blicken wir noch einmal nach Deutschland und fragen uns, was trennt Deutschland noch vom Deutschland-Ticket? So einiges, ganz offensichtlich. Bundesverkehrsminister Volker Wissing wollte ein Nachfolgemodell für das deutschlandweite 9-Euro-Ticket aus dem Sommer unbedingt schon Anfang 2023 einführen. Zu einem Preis von 49 Euro, überall zu erhalten, überall einsetzbar im öffentlichen Nahverkehr. Ganz so einfach wird es nicht werden. Viele Fragen sind noch offen, etwa nach der konkreten Umsetzung und natürlich der Finanzierung. Gerade tagen noch die Verkehrsminister dazu und für uns verfolgt das Nadine Lindner. Frau Lindner, gibt es denn schon so etwas wie eine Einigung?
Nein, man hatte eigentlich darauf gehofft, dass die Geduldsprobe heute an dem Tag nicht ganz so groß wird wie die, die es beim 49-Euro-Ticket gibt. Aber man ist da doch ein bisschen enttäuscht worden. Für 18 Uhr war ein Statement von FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing angekündigt. Das ist gerade abgesagt bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben worden, weil man sitzt in dieser Runde online noch zusammen seit 15 Uhr. Das heißt, die Länderverkehrsminister und der Bundesverkehrsminister. Offensichtlich hat man da doch einiges zu besprechen in dieser Runde. Die nächste Pressekonferenz ist für 19 Uhr angesetzt von Länderseite. Ich bin mal gespannt, ob man diesen Termin halten kann oder ob die Geduldsprobe, das Warten, dann heute Abend noch weitergeht.
Was war denn jetzt der strittigste Punkt? Geht's wieder darum, wer am Ende die Folgekosten des vergünstigten Tickets trägt?
Ja, im Kern geht es darum, es geht um die Fragen, wer die Risiken trägt. Bislang ist es so, dass sich Bund und Länder vor allem bei einer Sitzung der Ministerpräsidenten zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang November darauf geeinigt hatten, dass Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro geben, das heißt 3 Milliarden Euro für das Jahr 2023, um das 49-Euro-Ticket zu finanzieren. Jetzt ist es aber so, dass unter anderem die Kommunen, aber auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen darauf hinweisen, dass das ein Deckel ist und man sich nicht sicher ist, ob man mit diesen Beträgen dann auch hinkommt. Und sie möchten gerne geklärt haben, sie möchten gerne die Versicherung haben, dass dieses Risiko, dieses Einnahmerisiko nicht einfach bei den Verkehrsverbünden oder auch bei den Kommunen abgeladen wird. Es ist unter anderem so, in der Beschlussvorlage, die uns vorliegt, muss man sagen, da kann sich natürlich noch Dinge ändern. Da wird unter anderem argumentiert, dass man sich nicht sicher sein könnte, dass wirklich jeder dann ab dem ersten Tag, jeder Interessent, jeder potenzielle Nutzer ab dem ersten Tag dieses 49-Euro-Ticket auch kauft, damit auch die Gelder fließen, beziehungsweise, dass man sich natürlich auch wie viele andere Firmen, Unternehmen im Moment steigenden Energiekosten, aber auch potenziell steigenden Lohnkosten gegenüber sieht und damit unkalkulierbare Risiken sieht. Es ist im Moment noch nicht so ganz abzusehen, wohin die Tendenz geht. Es gibt Überlegungen, dass das 9-Euro-Ticket oder es ist eigentlich auch schon absehbar, dass das 49-Euro-Ticket nicht ab dem Jahreswechsel eingeführt werden kann, wie es in den optimistischen Szenarien mal überlegt wurde, sondern erst im Laufe des Frühjahrs, dass man aber an diesen 3 Milliarden Euro festhält, damit vielleicht einen finanziellen Puffer schafft. Aber das ist nur eine von verschiedenen Möglichkeiten, die da auf dem Tisch liegt.
Mhm. Beraten wurde ja auch über eine Lockerung der Maskenpflicht in Bus und Bahn. Wie ist da der Stand?
Da ist der Stand ähnlich. Es gab im Vorfeld unterschiedliche Anträge, die Maskenpflicht schon zum Jahreswechsel auszusetzen, beziehungsweise dann auch erst zum Frühjahr auszusetzen. Es gibt den erklärten Willen, eine bundeseinheitliche Lösung dabei zu finden. Das heißt, nicht unterschiedliche Lösungen in den Ländern und auch eine Lösung, die sich an dem orientiert, was die Deutsche Bahn auch im Fernverkehr macht. Aber auch hier muss man auf konkrete Ergebnisse, konkrete Absprachen unter den Ländern tatsächlich noch ein paar Minuten warten.
Also die Beratungen der Verkehrsminister gehen weiter. Das war Nadine Lindner mit Informationen dazu. Vielen Dank. Am Wochenende war es verstärkt und zum Teil war es auch noch gestern so, dass Menschen in Peking, in Shanghai und auch in anderen Städten auf die Straße zogen. Sie protestierten gegen die strikte Null-Covid-Politik, also gegen Lockdowns, abgeriegelte Städte, Zwangsisolierung und Corona-Massentests. Doch nicht nur gegen das, leere weiße Blätter Papier, die hochgehalten werden, sind inzwischen zu einem Symbol gegen Zensur geworden. China will von der Null-Covid-Politik nicht ablassen und schickte heute massiv Polizei auf die Straße, um weitere Proteste zu verhindern. Benjamin Eisel.
Proteste verhindern, bevor sie überhaupt auftreten. Mit einem großen Aufgebot war die Polizei in chinesischen Metropolen wie Shanghai, Hangzhou und in der Hauptstadt Peking im Einsatz. In zahlreichen Fällen wurden Passanten angehalten und mussten ihre Smartphones vorzeigen. Die Polizisten forderten sie unter anderem auf, Bilder von den jüngsten Protesten zu löschen. Außerdem überprüfte die Polizei Berichten zufolge, ob verbotene VPN-Programme auf den Telefonen installiert waren, mit denen man die staatliche Zensur umgehen kann. Vor allem junge Chinesinnen und Chinesen hatten sich am Wochenende mit verschlüsselten Messengern wie Telegram zu Demonstrationen verabredet und Bilder und Videos von den Protesten auf Plattformen wie Twitter verbreitet. Beide Dienste sind in China nicht ohne VPNs nutzbar. In zahlreichen Städten des Landes demonstrierten hunderte Menschen gegen die strikte Null-Covid-Politik der Staats- und Parteiführung, aber auch für mehr Meinungsfreiheit, Demokratie und gegen die kommunistische Partei. Es waren die größten Antiregierungsproteste seit Jahrzehnten in Festlandchina. Die Polizei nahm zahlreiche Demonstranten in Gewahrsam. Seit fast 3 Jahren hält die Staats- und Parteiführung an ihrer strikten Null-Covid-Politik fest. Derzeit erlebt China den größten Ausbruch des Coronavirus seit Beginn der Pandemie. Im ganzen Land sind Millionen Menschen von harten Lockdowns, Zwangsquarantäne, Massentests und Reiseverboten betroffen. Wegen der Maßnahmen steckt auch zunehmend die Wirtschaft in China in der Krise.
Information von Benjamin Eisel. Die in Belarus inhaftierte Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikova ist nach Aussage ihres Anwalts ins Krankenhaus gebracht worden. Christina Nagel.
Sie sei, heißt es im Telegram-Kanal eines ihrer Vertrauten, inzwischen operiert worden. Sie befinde sich in einem schweren, aber stabilen Zustand, der sich langsam bessere. Ihre Anwälte haben nach eigener Aussage erst heute von der Verlegung ins Krankenhaus erfahren, als sie zum dritten Mal vergeblich versuchten, zu ihrer Mandantin ins Straflager vorgelassen zu werden. Die 40-Jährige war im vergangenen Jahr von der belarussischen Justiz zu 11 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Gründung einer extremistischen Vereinigung und Verschwörung mit dem Ziel einer verfassungsfeindlichen Machtergreifung. Kolesnikova hatte sich bei der Präsidentschaftswahl 2020 an der Seite von Svetlana Tichanowskaja für einen Machtwechsel stark gemacht und nach der international nicht anerkannten Wiederwahl Lukaschenkos die Massenproteste mit angeführt. Einer inszenierten, erzwungenen Abschiebung aus Belarus hatte sie sich widersetzt und war ins Gefängnis gegangen.
Und damit kommen wir zu dem Besten von der Fußball-WM heute. Wir kommen zu Bernhard Krieger aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft.
Und bei der Fußball-WM sind in Gruppe A die Entscheidungen gefallen. Die Niederlande gewann erwartungsgemäß gegen den Tabellenletzten Katar und zieht damit als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Philipp Hofmeister.
3 Spiele, 3 Pleiten und eine einzige riesige Ernüchterung. Kein anderer Gastgeber der WM-Geschichte war in der Gruppenphase sportlich so chancenlos wie Katar. Auch gegen die Niederlande waren die Katarer zwar bemüht, aber limitiert. Dass das Stadion bereits lange vor Abpfiff größtenteils leer war, passte auch atmosphärisch ins Bild dieses fußballerisch enttäuschenden Auftritts. Den Niederländern genügte ein ordentlicher, aber keineswegs überragender Auftritt gegen den harmlosen Gastgeber. Cody Gakpo mit seinem bereits 3. Turniertor und Frenkie de Jong schossen Holland nicht nur ins WM-8, sondern auch zum Gruppensieg.
Die Niederlande gewinnt also im Schongang. Im 2. Spiel sah das ganz anders aus. Ecuador und Senegal lieferten sich einen spannenden Schlagabtausch. Julia Metzner.
Was war das denn für eine Aufholjagd vom Afrikameister? Der Senegal als nicht gerade Favorit in diese Partie gestartet, als die Mannschaft in der Gruppe A neben Katar mit den kleinsten Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale, steht in der K.O.-Runde, weil der Senegal in der ersten Hälfte gegen Ecuador einen Elfmeter verwandelte und in der zweiten Hälfte nach dem Ausgleich der Ecuadorianer sofort nachlegte. Koulibaly mit dem 2:1 Siegtreffer für den Senegal. Der Senegal damit erstmals seit 20 Jahren wieder in der K.O.-Runde einer Fußball-WM dabei.
Neben den Niederlanden zieht also Senegal in die K.O.-Runde ein. Ecuador und WM-Gastgeber Katar sind raus. Und damit zur Gruppe B und zum Spiel des Tages. Iran gegen die USA. Sportlich sicherlich spannend. Der Iran geht als Tabellenzweiter mit 1 Punkt Rückstand auf Spitzenreiter England und nur 1 Punkt Vorsprung auf die USA ins Spiel. Also beide Teams haben Chancen auf das Achtelfinale. Noch brisanter aber ist bei diesem Duell natürlich das politische Umfeld. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist ja extrem angespannt. Und dann kommen jetzt auch noch die Proteste im Iran hinzu. Wie nervös das Regime in Teheran ist, zeigen Meldungen, wonach der Iran die Spieler und deren Familien vor dem Spiel gegen die USA unter Druck gesetzt hat. Karin Senz.
Teheran habe den Familien mit Gefängnis und Folter gedroht, wenn sich die Nationalspieler gegen die USA heute Abend nicht benehmen, zitiert CNN eine anonyme Quelle. Es soll sich um jemanden handeln, der für die iranischen Staatsbehörden in Katar für die Sicherheit zuständig ist. Ob unter dem guten Benehmen keine Solidaritätsbekundungen mit den Protesten im Iran zu verstehen sind oder keinerlei freundschaftliche Signale gegenüber den US-Spielern, ist nicht klar. Beim letzten WM-Spiel der beiden, 1998, hatten iranische Spieler dem US-Team weiße Rosen als Symbol des Friedens geschenkt. Unterdessen hat die Hackergruppe Black Reward Material veröffentlicht, das angeblich aus einer Sitzung der Revolutionsgarden vor Beginn der WM stammt. Darin seien Hinweise, dass Katar Teheran Listen geliefert hat mit Namen von Iranerinnen und Iranern, die Tickets für die WM gekauft haben. Teheran habe darauf gedrängt, dass Oppositionelle auf der Liste keinen Zutritt zu den Stadien bekommen. Außerdem gehe es in der gehackten Datei darum, dass man rund 5000 regimetreue Fans kostenlos nach Katar schicken wollte. Sie sollten für die richtige Stimmung in und um das Stadion sorgen. Inzwischen wurden iranische Beamte der Sicherheitsorgane als Fußballfans in Katar identifiziert.
Im 2. Spiel des Abends trifft dann Favorit England auf den Gruppenletzten Wales. Die deutsche Nationalelf trifft in ihrem letzten Gruppenspiel am Donnerstagabend auf Costa Rica. Und nach dem starken 1:1 gegen Spanien ist die Stimmung in der DFB-Elf auch wieder aufgehellt. Daran hat auch eine Strafe der FIFA nichts geändert. Anne Hild.
Rund 10.000 Euro muss der DFB zahlen, weil Bundestrainer Hansi Flick am Samstag alleine zur Pressekonferenz erschienen ist. Die FIFA schreibt vor, dass einen Tag vor der Partie auch ein Spieler anwesend sein muss. Das hatte der DFB abgelehnt wegen der langen Fahrt aus dem Mannschaftshotel zum Medienzentrum in Doha. Keine Strafe droht dagegen dem Flitzer, der gestern bei Portugal gegen Uruguay mit einer Regenbogenfahne auf den Platz gerannt ist. Der Italiener teilte via Instagram mit, dass er nach einem kurzen Arrest ohne weitere Konsequenzen freigelassen wurde.
Das war's von der WM.
Ja, und das waren auch schon die Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Machen Sie's gut.